D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ich wünsche euch einen zauberhaften Dienstagabend, liebe Freunde des bunten Bewegtbildes. Ich bin so aufgeregt heute. Wobei aufgeregt ist das falsche Wort. Ich bin so fröhlich. Ich bin so ausgelassen. Mein Herz hüpft regelrecht. Oder ich könnte auch sagen, ich freue mein zweites Loch im Arsch. Weil heute der 5.8.2014 ist. Ein ganz besonderes Datum für uns Nerds. Warum das so ein besonderes Datum ist, das ist Teil dieser Sendung. Das verrate ich euch später. Ansonsten sprechen wir heute Abend über den zweiten Teil des Remakes vom Planet der Affen. Planet der Affen Revolution. Die Affen übernehmen mehr und mehr die Herrschaft über die Erde ab Donnerstag neu im Kino. Und passend dazu sprechen wir mit einem, der sich so richtig gut auskennt, nämlich mit Tobias Deschner vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Der Mann ist ein Menschenaffen-Experte und wird mal ein paar Fragen beantworten dazu, ja, wie viel Fiktion dieser Film tatsächlich ist oder ob der vielleicht sogar das ein oder andere enthält, was irgendwann mal so zutreffen könnte. Es gibt eine neue Komödie vom Balkan, eine serbisch-kroatische Komödie, Gott verhüte. Auch über die reden wir heute, genau wie über die Doku Kofel Gschroa. Ich werde dann noch ein bisschen dran üben an meinem Bayerisch, dass ich das bis noch ein bisschen besser aussprechen kann. Kofel Gschroa, das ist eine Doku über die gleichnamige Band aus Oberammergau. Sehr, sehr gut, sehr, sehr zu empfehlen. Und dann habe ich noch was im Fernsehen für euch am kommenden Samstag. Was genau, wann genau, wer genau, das alles innerhalb der nächsten 55 Minuten bis 21 Uhr. Eine Stunde Film. Schön, dass ihr da seid.
D-Radio Wissen.
Wir wollen euch nichts tun.
Das sind Affen, Mann. Glaubst du wirklich, die verstehen, was du sagst?
Sehen die für dich nur wie Affen aus?
Geht!
Okay. Okay, wir verschwinden.
So hört es sich an, das erste Aufeinandertreffen von Affen und Menschen im zweiten Teil der Neuauflage vom Planet der Affen. Gab es ja in den 70ern schon mal mit Charlton Heston in der Hauptrolle, Planet der Affen, drei Teile. Vor 3 Jahren ist das Ganze neu aufgelegt worden, Planet der Affen, Prevolution hieß der Film damals, der uns so ein bisschen gezeigt hat, wie das alles losging mit einem Medikament, das eigentlich entwickelt worden war, um Alzheimer-Patienten zu helfen, das dann an Affen getestet worden ist, dieses Medikament. Und da hat man dann festgestellt, dass diese Affen davon wahnsinnig intelligent werden. Cäsar war das Labortier Nummer 1, an dem viel rumexperimentiert worden ist. Am Ende dieses ersten Films waren die Affen dann schon so weit, dass sie ausgebrochen sind, weltweit aus Zoos und aus Käfigen und sich in die Wälder geflüchtet haben. Jetzt im zweiten Teil, Planet der Affen, Revolution, sind ungefähr 10 Jahre seitdem vergangen. Seit 2 Jahren gab es wohl schon gar keinen Kontakt mehr zwischen Affen und Menschen. Und jetzt mit einem Mal in einem Wald steht eine kleine Gruppe von überlebenden Menschen diesen Affen gegenüber. Und die können in der Tat sprechen. Haben eine Art soziales Leben entwickelt, wie man es von den Urmenschen kennt. Das heißt, sie wohnen zusammen in großen Familien im Wald. Und kommen da eigentlich auch ohne die Menschen wunderbar zurecht. Bis zu diesem schicksalhaften Tag, an dem diese kleine Gruppe von Forschern auf die Affen trifft, es auf diese Konfrontation zwischen beiden hinausläuft und man sich aber gerade noch so mal einigt, dass man sich gegenseitig nichts tun möchte. Die Menschen ziehen sich daraufhin zurück, diese kleine Forschergruppe, und klar ist, es wird natürlich immer wieder diskutiert, wer ist eigentlich schuld an dieser ganzen Situation, daran, dass die Menschheit mittlerweile nahezu ausgerottet ist und die Affen mehr und mehr die Oberhand auf dem Planeten gewinnen.
Wenn sie uns hätten töten wollen, wären wir längst tot.
Vielleicht warten sie nur auf den richtigen Zeitpunkt. Die haben doch den halben Planeten auf dem Gewissen.
Das ist doch Unsinn.
Was?
Du kannst doch nicht den Affen die Schuld dafür geben.
Wem soll ich denn sonst die Schuld dafür geben? Es war die Affengrippe.
Es war ein Virus, das von Wissenschaftlern im Labor gezüchtet wurde. Die Affen, an denen es getestet wurde, hatten kein Mitspracherecht.
Lass dein dämliches Hippie-Gelaber. Wird dir etwa nicht kurz übel, wenn du einen von denen siehst? Hä?
Hunderte Millionen von Menschen waren an dieser sogenannten Affengrippe gestorben und natürlich gibt es nach wie vor einige Menschen, die in den Affen den totalen Feind sehen. Ganz interessant ist, dass dieser wissenschaftliche Leiter der Gruppe, Malcolm heißt er, gespielt von Jason Clarke, genau derjenige ist auf Menschenseite, der eigentlich ein friedliches Miteinander möchte, genau wie Caesar auf Seiten der Affen derjenige ist, der für ein friedliches Miteinander ist. Der wird gespielt von Andy Serkis. Da wird es bei dem einen oder anderen von euch klingeln. Andy Serkis ist ja sozusagen ein Fachmann im Bereich von Motion Capturing. Also der hat schon ganz viele Rollen gespielt, wo man ihn selbst als Schauspieler gar nicht mehr sieht. Zum Beispiel war er oder ist er Gollum in den Herr der Ringe und jetzt in den Hobbit-Filmen. Er war auch King Kong in dem Peter Jackson-Film zum Beispiel und spielt jetzt hier die Hauptrolle des Caesar. Sehr, sehr echt. Das hat mich eigentlich mit so am meisten fasziniert am Planet der Affen-Revolution am zweiten Teil, dass man eigentlich nichts mehr von dem, was man sieht, als Zuschauer noch in Frage stellt. Das heißt, wir sitzen da, gucken uns diesen Film an, wir sehen diese Affen, die sich mit einfachen Worten verständigen können, die reiten auf Pferden, die ihre Dörfer errichtet haben und die jetzt mit den Menschen in Konfrontation geraten und es sieht alles wahnsinnig echt aus. Also nichts mehr von wegen, guck dir die albernen Plastikaffen an, die da reden, sondern das ist wirklich CGI, also Computer Generated Images, computeranimierte Bilder vom Allerfeinsten, kann man nicht anders sagen. Die Geschichte läuft natürlich dann weiter. Es schwelt dieser Streit zwischen Affen und Menschen und läuft darauf hinaus, dass die Affen ein letztes Mal zu den Menschen kommen, die sich verbarrikadiert haben in einer völlig zerfallenen Stadt, so eine Art letzte Bastion, letzte Festung der Menschen und tatsächlich, dass die Affen den Menschen ein Ultimatum stellen.
Affen! Mich! Woll! Krieg! Kommt nicht wieder.
Das ist eine relativ klare Ansage gewesen. Kommt nicht wieder. Wir Affen wollen keinen Krieg. Wie das Ganze dann weitergeht, könnt ihr euch an einer Hand abzählen. Da braucht man gar nicht großartig viel weiter drüber zu sagen. Ob man diese Geschichten, diese Planet der Affen-Geschichten grundsätzlich mag oder nicht, ist sicherlich eine Geschmacksfrage. Filmisch gesehen ist das nichts großartig Herausragendes. Was mich tatsächlich umgehauen hat, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ist diese Überzeugung in der Bildgewalt, die der Film definitiv hat, dass man das, was man sieht, wirklich abkauft, nicht mehr in Frage gestellt, einfach deshalb, weil es technisch wahnsinnig brillant gelöst worden ist. Das wirft die Frage auf, wenn wir das so sehen auf der Leinwand und es alles so echt aussieht, ist es denn dann vielleicht tatsächlich irgendwie möglich? Vielleicht nicht alles von dem, was wir im Film sehen, aber vielleicht ist es ja tatsächlich möglich, dass auch Affen sich noch weiter entwickeln in wie vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden oder wie auch immer. Und das besprechen wir gleich mit einem Fachmann, da hatte ich eben schon kurz von geredet. Wir reden mit Tobias Deschner vom Max-Planck-Institut, der seit über 15 Jahren Menschenaffen begleitet in ihren natürlichen Lebensräumen, in den Dschungeln, in den Urwäldern und der genau weiß, wozu Affen tatsächlich in der Lage sein können oder wozu auch nicht. Tobias Deschner ist ein Menschenaffen-Experte und Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Das heißt, der Mann beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Verhalten von Menschenaffen in freier Wildbahn, hat da einiges schon beobachtet, einige Studien anstellen können und ich bin ganz gespannt. Wunder der modernen Technik ist mir per Skype zugeschaltet, weil wir Telefon irgendwie doof fanden und machen das halt dann einfach mal per Skype, warum auch nicht. Herr Deschner, es ist im Film so, dass diese unterschiedlichsten Affenarten ja gemeinsam leben. Da sind die Orang-Utans zum Beispiel sowas wie die Lehrer in der Affenwelt. Die Schimpansen sind so die Anführer, die Macher. Und die Gorillas sind eher so, muss man sagen, so ein bisschen die dümmlichen Türsteher mit den dicken Oberarmen. Ist das denn, sag ich mal, in der echten Affenwelt auch so?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also zum einen leben die ja nicht alle zusammen. In freier Wildbahn kommen die Schimpansen mit den Gorillas zusammen vor. Und von den Unterschieden, die man da sieht, würde ich sagen, Orang-Utans zeichnen sich schon dadurch aus, dass sie eine extreme materielle Intelligenz haben. Das heißt, die können sehr, sehr gut mit irgendwelchen Sachen hantieren, manipulieren. Also in den Zoos sind zum Beispiel die Orang-Utans ganz berühmt dafür, dass sie Ausbrecher sind. Mhm. Da muss man ganz speziell gesicherte Schrauben haben, weil die wirklich sofort erkennen, wie was funktioniert. Aha. Das ist eigentlich das, wo die Orang-Utans sehr stark sind. Gorillas zeichnen sich einfach durch ihre enorme Körperkraft aus. Ja. Deswegen passt es vielleicht mit den Türstehern gar nicht so schlecht. Und die Schimpansen sind schon einfach die sozialen Tiere, die sehr, sehr differenzierte soziale Beziehungen untereinander haben. Die haben Freundschaften, die machen da auch so ein bisschen Politik. Und von daher ist das vielleicht auch ja, ganz gut eingeordnet.
Ja, jetzt weiß ich, dass Primatenforscher sich auch durchaus intensiv mit den Bonobos beschäftigen. Warum werden die immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt? Die tauchen ja im Film zum Beispiel gar nicht weiter auf.
Das hatte ich auch gedacht und wurde dann aber nach der bisschen Lektüre über den Hintergrund des Filmes eines Besseren belehrt.
Aha.
Und zwar ist in diesem Film lustigerweise der Koba, das ist der so ein bisschen böse rüberkommt,
ja.
An Menschen rächen will, das soll ein Bonobo darstellen.
Ja, wieso macht man den denn böse? Das ist ja, wird man denn da den Bonobos überhaupt noch gerecht, wenn jetzt ausgerechnet der einzige Bonobo im Film der Schuft ist?
Ja, man kann den ja auch gar nicht so richtig als Schuft bezeichnen, sondern er ist mehr oder weniger wie alle von diesen Akteuren in dem Film ein Opfer seiner eigenen persönlichen Erfahrungen.
Ja.
Und er wurde sehr stark in diesen medizinischen Versuchslabors gequält, trägt da ja auch jede Menge Narben noch mit sich rum und hat deswegen eine ganz spezifische Einstellung zum Menschen. Und von daher ist es auch nachvollziehbar.
Was ich beeindruckend fand, als ich den Film jetzt gesehen habe, vorab war, ist, dass tatsächlich alles wahnsinnig real aussieht. Also es ist nicht mehr damals wie in den Originalfilmen mit Charlton Heston, dass man da so diese ja, kostümierten Schauspieler mit dem lustigen Affenkostüm gesehen hat, was für damalige Verhältnisse auch schon toll war. Aber heute hat man die technischen Möglichkeiten, es wirklich real aussehen zu lassen. Dass man auch gar nicht mehr das, was man sieht, in Frage stellt, sondern das ist ja, die Affen, die sprechen halt so rudimentär, die können komplexe Zusammenhänge verstehen und es sieht wahnsinnig real aus. Wie ging Ihnen das beim Angucken des Films?
Ja, doch, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut umgesetzt. Manchmal fällt einem Sachen auf, die anders sind, aber da muss man sich auch überlegen, auch das ist teilweise der Dramaturgie geschuldet.
Ja.
Zwar wollte man ja auch so ein bisschen darstellen, dass das jetzt nicht mehr unbedingt die Menschenaffen sind, die tatsächlich so in freier Wildbahn rumlaufen, sondern dass die sich so auf einen beschleunigten Weg der Evolution begeben haben.
Ja.
Zum Beispiel, dass dieser Hauptdarsteller, der Caesar, der läuft ja mittlerweile meistens aufrecht, der hat auch Augenbrauen.
Ja.
Was ein Menschenaffen normalerweise auch nicht haben. Und so gibt es noch ein paar Sachen, die leicht verändert sind. Zum Beispiel die Kieferpartie von Schimpansen, die ist normalerweise, steht die schon noch ein bisschen weiter nach außen.
Ja.
Ist auch so ein bisschen zurückgenommen worden, um die Tiere dann auch menschenähnlicher wirken zu lassen.
Aber was so, sage ich mal, die rudimentären Bewegungen angeht, gerade vielleicht so in den Massenszenen, da erkennen Sie durchaus die heutigen Primaten wieder.
Auf jeden Fall. Und was sehr, sehr gut umgesetzt worden ist, ist, wenn diese Tiere auf vier Beinen gehen.
Ja.
Und da hatten die ja das Problem, dass bei normalen Menschenaffen die Arme länger sind als die Beine.
Ja.
Das ist bei Menschen ja genauso umgekehrt. Und da haben die da extra so Armprothesen entwickelt, die dann die Arme verlängert haben. Und dadurch wurde auch dieser Gang auf vier Beinen extrem realistisch dargestellt.
Wenn wir jetzt mal zu dieser beschleunigten Entwicklung kommen, die Affen im Film durchgemacht haben. Das war ja im ersten Teil von vor 2 Jahren letzten Endes ein Medikament schuld, das an Affen getestet worden ist, das eigentlich für Alzheimer-Patienten gedacht war. Das ist natürlich die Fiktion im Film. Aber was müsste denn überhaupt aus wissenschaftlicher Sicht gesehen, was müsste denn überhaupt passieren, damit sich ein Affe in eine Richtung, wie im Film dargestellt, entwickeln könnte?
Also zum einen denke ich, wir sind, was die Intelligenz angeht, vielleicht gar nicht so weit entfernt. Ich glaube, wir unterschätzen immer noch sehr, sehr stark, wie intelligent diese Menschenaffen, die es jetzt schon gibt, wirklich sind. Und wir sind immer wieder überrascht, wenn wir mit neuen Forschungsstudien feststellen, dass die doch Sachen können, von denen wir vor kurzer Zeit noch angenommen hatten, dass sie sie nicht können. Die andere Sache ist, im Augenblick würde ich sagen, eine Weiterentwicklung der Menschenaffen zu einer höheren Intelligenz steht vor allen Dingen der Mensch im Wege. Sie nämlich gerade gnadenlos ausrottet.
Ja.
Und dieser Kampf, der da in dem Film auch schon mal so vorweggenommen wird, der ist auch nicht unrealistisch, weil der findet wirklich statt. Leider ist es ein extrem einseitiger, nämlich die Menschen, wo immer sie können, töten die Menschenaffen, zerstören ihren Lebensraum. Und wenn wir so weitermachen, werden wir in den nächsten Jahrzehnten kommen diese Arten alle.
Herr Deschner, eine ganz wesentliche Sache im Film ist natürlich, dass diese Affen nicht nur irgendwie miteinander kommunizieren über Laute, so wie wir das von vielen Säugetieren heute schon kennen, sondern dass diese Affen tatsächlich auch in der Lage sind zu sprechen, wirkliche Worte zu bilden und damit zu kommunizieren. Ist das etwas, das irgendwie denkbar wäre in der Realität?
Ja, das ist schon ein Thema, da könnte man alleine eine Stunde drüber reden.
Ja.
Aber zum einen muss man sagen, lange Zeit ist angenommen worden, dass tatsächlich schon rein anatomisch zum Beispiel Menschenaffen nicht in der Lage wären, so differenziert unterschiedliche Laute zu äußern.
Ja.
Das hat sich jetzt in den letzten Jahren herausgestellt, dass das wahrscheinlich nicht so ist, sondern dass diese Kehlkopfform, so wie sie auch bei Menschenaffen vorliegt, doch einigermaßen auch flexible Lautäußerungen zulassen würde.
Mhm.
Das könnte vor allen Dingen etwas mit der Innervierung zu tun haben, aber da weiß man noch nicht besonders viel. Die andere Seite ist, dass natürlich auf jeden Fall menschliche Sprache um einiges komplexer ist als diese Lautäußerung, die Menschenaffen von sich geben.
Ja.
Auch da hat man festgestellt in den letzten 20 Jahren, dass dieser Informationsgehalt dieser Rufe, die die Menschenaffen untereinander austauschen, doch um einiges größer ist, als was man noch von kurzem angenommen hat. Und da wird jetzt gerade die Forschung in der Richtung extrem intensiviert.
Mhm.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch sehr überrascht sein werden, was sie denn tatsächlich wirklich auch an Informationen an andere weitergeben können. Und das Paradoxe oder wie soll ich sagen, das Traurige an der Geschichte ist wirklich jetzt, wo wir gerade dabei sind, mal so anzufangen zu verstehen, was die alles können, wie intelligent sie sind, sind sie dabei, vom Erdboden zu verschwinden.
Im Film ist der Ursprung der ganzen Geschichte, alles geht davon aus, dass die Affen etwas von den Menschen lernen, sich was abgucken. Was, andersrum gefragt, können wir denn von den Affen lernen? Sie haben ja tatsächlich viel Kontakt mit den Tieren, sogar auch schon filmischen, beispielsweise im Disney-Film Schimpansen, wo ja wirklich das Sozialverhalten echter Schimpansen Thema des Films war. Was können wir von den Affen lernen?
Also eine Sache, die mich immer wieder komplett fasziniert hat, wenn ich da mit diesen Tieren da durch den Wald laufe, ist diese unfassbare Geduld, die Mütter mit ihren Kindern haben zum Beispiel. Also in den ganzen 15 Jahren habe ich nicht einmal gesehen, dass eine Mutter ihrem Kind gegenüber aggressiv geworden ist.
Ja.
Und das ist etwas, wo ich sage, ja, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu dem, was wir oft bei Menschen sehen. Andersherum, diese Kinder, die benehmen sich genauso wie Menschenkinder auch. Also die können schon extrem einem auf den Nerv gehen. Und manchmal ist es auch so, dass die Mutter wirklich nicht mehr weiter weiß, wenn so ein Kind auf dem Rücken sitzt und bei jedem Ast, der kommt, es sich festhält und sie muss dann wieder umdrehen, um sich wieder das Kind auf den Rücken zu holen. Und die Mutter, die sitzt dann halt daneben und fängt da teilweise selber an zu weinen, weil sie nicht mehr weiß, wie sie ihr Kind bändigen soll, aber sie würde nie aggressiv werden.
Ja, und am Ende, wenn sie so Verhaltensweisen beschreiben, steht unterm Strich, dass wir uns tatsächlich doch ähnlicher sind, als wir das vielleicht manchmal wahrhaben wollen.
Auf jeden Fall.
Prima, ich bedanke mich recht herzlich bei Dr. Tobias Deschner, Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Ihnen und Ihrer Arbeit vor allen Dingen mit diesen wertvollen Geschöpfen alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.
Ihr hört eine Stunde Film bei D-Radio-Wissen mit Tom Westerholt. Und hier kommen die Film-News der Woche mit Annelene Geuking.
D-Radio-Wissen. Eine Stunde Film.
Echter Big Bang im Fernsehbusiness. Die zuletzt zähen Gehaltsverhandlungen bei Amerikas erfolgreichster Fernsehserie The Big Bang Theory sind endlich beendet. Wie der Branchendienst Deadline berichtet, sollen die drei Darsteller der Hauptfiguren Leonard, Sheldon und Penny Millionenverträge für die kommenden drei Staffeln erhalten haben. Bislang lag ihr Gehalt bei etwa $350.000 pro Folge. Ab der im September startenden achten Staffel soll es für jeden der drei rund $1 Million sein, immer noch pro Folge. Mit den beiden Nebendarstellern der Figuren Howard und Ratsch seien die Verhandlungen noch in Gange. Auch sie sollen offenbar eine fette Gehaltserhöhung bekommen, bei beiden von rund 100.000 auf etwa $500.000 pro Folge. Damit können sich die Darsteller auf Spitzengehälter im TV-Geschäft freuen und die Fans auf mindestens 3 weitere Staffeln The Big Bang Theory. Verzweifelter Dan Aykroyd. Dieser Mann gibt und gibt nicht auf. Seit Jahren verspricht Schauspieler Dan Aykroyd sich und den vielen Fans der Reihe einen dritten Ghostbusters-Film. Seitdem geht fast alles schief, inklusive echter Tragödien. Erst war es immer wieder der ehemalige Peter Venkman-Darsteller Bill Murray, der einen Drehbuchentwurf nach dem anderen ablehnte. Dann verstarb Egan Spengler-Darsteller Harold Ramis, sodass Ex-Regisseur Ivan Reitman die Brocken hinschmiss. 3 weitere Regisseure sagten zu und dann wieder ab. Jetzt will Aykroyd aber mal wieder endlich die Lösung für das Geisterjäger-Problem haben. Taffel Mädels Regisseur Paul Feig soll an Bord sein und bekommt offenbar auch ein komplett neues Drehbuch mit Geisterjägerinnen in der Hauptrolle. Alle ehemaligen Ghostbuster-Stars wie Sigourney Weaver oder Rick Moranis seien damit zu maximal Kleinstauftritten verdonnert. Denn mit Frauenpower an den Protonenstrahlern will Aykroyd direkt eine ganz neue Ghostbusters-Reihe starten. Na dann, viel Glück mal wieder. Depp und Affleck bei der Arbeit. 2 Hollywood-Superstars drehen gerade zeitgleich am nächsten Versuch, einen Blockbuster zu landen. Nun nicht gemeinsam. Johnny Depp steht derzeit mit Helena Bonham Carter für den 2. Teil von Alice im Wunderland vor der Kamera bzw. vor dem Greenscreen. Beim 1. Teil hatte der damalige Regisseur Tim Burton seinen Freund Johnny wegen der nötigen computertechnischen Nachbearbeitung sogar so lange vor den grünen Wänden spielen lassen, bis der am Greenscreen-Syndrom erkrankt war und einige Tage pausieren musste. Mal sehen, ob ihn der im 2. Teil neue Regisseur James Bobbin an ähnliche Belastungsgrenzen kriegt. Ab Mai 2016 soll Alice das 2. Mal im Wunderland zu sehen sein. Nicht viel besser in Sachen CGI wird es derzeit Ben Affleck gehen, der mit Regisseur Zack Snyder am neuen Batman bastelt. Dass die Dreharbeiten zu Batman vs. Superman Dawn of Justice auf Hochtouren laufen, stellte ein Fan unter Beweis und die entsprechenden Bilder ins Netz. Fotos und ein Video existieren, auf dem Ben Affleck aber leider nur als Batmans alter Ego Bruce Wayne zu sehen ist. Bilder vom Dreh im Fledermauskostüm gibt es bisher noch keine.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wisst ihr was? Ich hab die Nase voll jetzt. Mir reicht es jetzt. Endgültig lang genug gewartet. 43 Minuten schon. Ist es 8 Uhr vorbei. Jetzt lass ich die Katze aus dem Sack heraus. Lass ich sie. Mit dieser Musik, die ihr natürlich alle kennt. Es ist die Titelmelodie von Game of Thrones, der derzeit, ich glaube, man kann das ruhig so sagen, beliebtesten Serie der Welt. Und was haben wir die letzten Wochen nicht furchtbar geschimpft miteinander und uns aufgeregt, dass diese Serie, die 4. Staffel, in Amerika gelaufen ist und danach ausschließlich und exklusiv im deutschen Fernsehen beim Bezahlsender Sky zu sehen war, die sie teuer eingekauft haben und nur für sich und ihre Kunden haben wollten. Ab heute, liebe Game of Thrones Fans, bricht eine neue Zeitrechnung an. Denn heute, am 5. August 2014, können wir alle einen weit ausgestreckten Mittelfinger Richtung Amerika und Richtung Sky halten. Denn ab heute, liebe Game of Thrones Fans, können wir die 4. Staffel kaufen. Yeah, endlich! Und zwar in genau 2 elektronischen Einkaufshäusern, bei Amazon, Instant Video und natürlich bei iTunes. An dieser Stelle Vorsicht an der Fahrbahnkante. Spoiler Alarm! Spoiler Alarm! Denn wir müssen natürlich ein bisschen über diese 4. Staffel reden. Wer das nicht wissen will, der hält sich jetzt die Ohren zu. Oder wer vielleicht gerade mal erst die 1. oder 2. Staffel gesehen hat und noch gar nicht weiß, was in der 3. Staffel so alles passiert ist, der, wie gesagt, halte sich an dieser Stelle die Ohren zu. Denn ich möchte euch schon ein bisschen auf die Spur bringen, falls auch ihr genauso lange gewartet habt wie ich nach Ende der 3. Staffel bis zu Beginn der 4. Staffel. Die Lannisters hocken ja quasi auf dem eisernen Thron, ne, und behaupten da jetzt auch zu Beginn der 4. Staffel immer noch ihren Anspruch. Allerdings haben wir ja auch noch den guten alten Stanis Baratheon, ne? Der ja gerade noch dabei ist, sein Heer wieder neu aufzustellen. Wir haben den Lannister-Erzfeind Oberyn Martell. Der kommt nach Königsmund, um an Jaehaerys und Margaerys Tyrells Hochzeit teilzunehmen. Daenerys Targaryen dürfen wir auf keinen Fall außer Acht lassen. Die Drachenmutter mitsamt ihrer Drachen und dem Heer der Unbefleckten, die wollen im Osten die größte Sklavenstadt befreien überhaupt. Also in dieser vierten Staffel passiert einiges und ab heute, wie gesagt, endlich könnt ihr diese vierte Staffel käuflich erwerben, auch wenn ihr keine Kunden bei Sky seid. Mit den Preisen sieht es folgendermaßen aus, da möchte ich euch nicht im Dunkeln lassen. Einfach gesagt ist Amazon Instant Video etwas günstiger als iTunes. Die einzelne Folge kostet bei Amazon 2,49 und bei iTunes 2,99. Die ganze Staffel kostet bei Amazon ungefähr 25 Euro und bei iTunes ungefähr 29 Euro. Da habt ihr also Auswahl genug, wo auch immer ihr euch das heiße Zeug besorgen wollt. Sagt nicht, ich hätte euch nichts gesagt. Ab heute, 5. August 2014, endlich für uns alle, vierte Staffel Game of Thrones. Kann man ein bisschen raushören, wie ich mich freue? Ich denke, nein.
D-Radio Wissen.
Man hat uns ausgebuht. 1300 Leute haben uns ausgebuht in Salzburg.
Und die wenigsten, also ich weiß, einen, den hab ich getroffen auf dem Klo, dem hat's gefallen. Aber dagegen waren 5 Leute auf dem Weg zum Klo, die gesagt haben, hört's auf.
Da kriegt man Kopfweh.
Ja, genau.
Man bekäme Kopfweh von unserer Musik.
Ja, das ist natürlich so ungefähr das Härteste, was einem als Musiker passieren kann, wenn dir die Leute auf dem Weg zum Klo, die gerade auf deinem Konzert sind, sagen, hört bitte auf mit eurer Musik, davon bekommt man Kopfschmerzen. Für alle die unter euch, die diesen bayerischen Dialekt aus der Nähe von Oberammergau nicht ganz so verstanden haben. Kofelkschroa heißt dieser Film, eine Doku, die am Donnerstag in einige wenige ausgewählte Kinos kommt. Wenn ihr eins findet, in dem sie läuft, geht rein. Lohnt sich wirklich sehr. Kofelkschroa, ungefähr übersetzt mit Gipfelgeschrei. Kofel, da ein Berg in der Nähe von Oberammergau, da wo die vier Jungs herkommen. Die Tenorhorn, Helikon, Tuba, Flügelhorn und Gitarre und Akkordeon spielen. Das ist zugegebenermaßen eine etwas merkwürdige Besetzung für eine Band. Das ist aber ganz egal. Diese Jungs glauben dran und was sie dann auf der Bühne machen, hört sich tatsächlich echt cool an.
Der eine schlaft auf dem Buckel besser wie auf dem Bauch. Ein anderer schlaft bei der Arbeit, wenn grad keiner zuschaut. Ein anderer schlaft in der Hängematte am Nachmittag. Dass er wieder ausgeschlafen hatte für die lange Nacht.
So hört sich das an, wenn Kofelkschroa zusammen auf der Bühne stehen und Musik machen. So eine Art bayerische Liedermacherart. Sehr sozialkritisch in den Texten durchaus, aber vor allem, und das macht diese ganze Doku aus, die über einen Zeitraum von 6 Jahren gedreht worden ist, diese Band ist über die ganze Zeit sich selbst treu geblieben. Egal, was andere gesagt haben, egal, ob jemand gekommen ist und gesagt hat, mit sowas Besonderem, wie ihr es macht, da müsst ihr auch eine besondere Promo machen für eure Band, da müsst ihr rausgehen, müsst von Talkshow zu Talkshow rennen und die vier Jungs haben nur gesagt, das interessiert uns an Scheißdreck. Wir wollen einfach nur unsere Musik machen und wollen uns vor allen Dingen treu bleiben. 6 Jahre lang, wie gesagt, ist diese Doku über die Band Kofelkschroa gedreht worden und wer sich nur ein bisschen für Musik interessiert, großartig. Vielleicht habt ihr sogar schon mal irgendwas von denen gehört. Guckt euch diese Doku an, die ist wirklich richtig bezaubernd. Das war das eine. Das andere, was ich euch ans Herz legen wollte, ist eine serbisch-kroatische Komödie, die heißt Gott verhüte. Und um das gleich mal ein bisschen einzusortieren, der Balkan ist ja, sag ich mal, von der humoresken Seite her, die sind ja so ein bisschen die Briten Osteuropas, wenn man so will. Also sehr, sehr schwarzer Humor, sehr, sehr böse teilweise. Der ganze Film so eine Mischung aus Willkommen bei den Stieß und Sterben für Anfänger, nur halt im Balkan das Ganze. Es geht um einen jungen Pfarrer, der heißt Fabian, der kommt auf eine kleine Dalmatiner Martinische Insel und soll da die Nachfolge des alten beliebten Dorfpfarrers antreten. Das Problem ist nur, der alte Dorfpfarrer geht nicht, sondern bleibt. Der wird von allen geschätzt und geliebt. Nur der junge Fabian, der mag das überhaupt gar nicht, weil keiner irgendwas mit ihm zu tun haben will. Also überlegt er sich etwas gegen die vollkommen gegen Null gehende Geburtenrate auf dieser kleinen Insel. Und das sieht dann so aus.
Am wichtigsten ist die Mitte der Verpackung. Dort befindet sich die Spitze des Kondoms. Sie verhindert den Ausfluss des Samens. Jetzt pass auf. Man braucht nur mit einer dünnen Nadel ein kleines Loch einzustechen und, verstanden? Mit bloßem Auge kann man dieses kleine Löchlein nicht erkennen. Es ermöglicht den ungehinderten Samenausfluss. Und dann, so Gott will, wird ein Kind gezeugt. Und wenn nicht, dann eben nicht.
So ist es dann Gottes Wille. Ein junger Geistlicher, der zusammen mit dem einzigen Kioskmann auf der ganzen Insel, der Kondome verkauft, einen perfiden Plan fasst, nämlich alle Kondome werden manipuliert und tatsächlich steigt die Geburtenrate auf der Insel ins Unermessliche und damit bricht natürlich ein heilloses Chaos aus. Gott verhüte, heißt dieser Film auch ab Donnerstag im Kino. Wenn ihr die Chance habt, den zu sehen, dann seht ihr tatsächlich mal wieder eine gute Komödie und nicht das, was irgendwie jede Woche so auf den Markt geschmissen wird. Ich habe sehr, sehr laut an vielen Stellen des Films gelacht. So, die Sendung ist so gut wie rum. Mit den Filmen für diese Woche war es das. Aber ich möchte mich nicht verabschieden, ohne euch einen Fernsehtipp für Samstagabend mit an die Hand zu geben. Geht los um 21.40 Uhr auf Arte. Von da an könnt ihr eigentlich durchgucken. 21.40 Uhr Welcome to the 90s ist eine Doku über Grunge, Britpop und New Metal. Sehr, sehr sehenswert. Direkt im Anschluss 22.35 Uhr die Mode der 90er. Grunge, auch das irgendwie sehr, sehr geil. Geht nur 10 Minuten und direkt danach um 22.45 Uhr geht es weiter mit der Doku-Reihe Too Young to Die und da geht es dieses Mal um den viel zu jung verstorbenen tollen Schauspieler River Phoenix. Also Samstagabend bei Arte ab 21.40 Uhr könnt ihr eigentlich die folgenden Sendungen durchgucken. 2 Minuten vor 9, bisschen Musik habe ich noch für euch nächsten Dienstag, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, 1 Stunde Film in D-Radio Wissen, seid dabei. Ich bedanke mich für heute, für die Aufmerksamkeit. Ich bin Tom Westerholt, bis dann, macht's gut und tschüss.
D-Radio Wissen. 1 Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.